Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und da zählen wir erstmals einen Haufen Dollarscheine im neuen Roman von Esther Discherit, der Berliner Autorin, die uns schon so viele großartige Bücher über jüdisches Leben in Deutschland geschenkt hat. Dieses Mal ist es eine wilde deutsch-amerikanische Reise und wir lassen uns mitnehmen von Esther Discherit. Sie ist unser Gast zum Lesart-Wochenauftakt. Als Publizistin, Lyrikerin, Dramaturgin, Hörspielautorin und Romanschriftstellerin ist Esther Discherit seit vielen, vielen Jahren eine der stärksten und originellsten deutschen Stimmen, besonders wenn es um jüdische Themen geht. Und jetzt lesen wir eine weitere, diesmal richtig verwegen rasante Geschichte. Und ein Haufen Dollarscheine spielt darin auch eine Rolle. Genauso heißt der neue Roman von Esther Discherit. Sie ist im Studio. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Discherit.
Guten Morgen.
Bleiben wir gleich bei diesem Geld. Diesen Haufen Dollarscheine gibt es tatsächlich. Es sind, wie ich schon weiß, Ein-Dollar-Noten. Wer verteilt die denn an wen?
Ja, die können gar nicht verteilt werden, weil der Spender dieser Dollarnoten in den USA wohnhaft ist und seiner Enkelin nach Deutschland im Brief immer wieder diese Dollarscheine beilegt. Und das beginnt in einer Zeit, in der also die Empfängerin auf jeden Fall noch so jung ist, dass sie nicht genau weiß, welchen Wert die haben. Und durch diese Ferne und eigentlich auch Unmöglichkeit, miteinander zu sprechen, es war telefonisch ja zu diesen Zeiten, zu denen das begonnen hat, nicht finanzierbar, glaubt sie, dass das also in enorme Wertstücke sind und die werden dann über die Jahrzehnte quasi gesammelt.
Der erste Satz des Buches, der wird von einer Stimme gesagt, die nicht die Erzählerin ist, sondern eine ja mögliche Leserin oder Zuhörerin sein kann. Und ja, dieser erste Satz lautet, klären Sie bitte, wer hier mit wem zusammenhängt. Und damit könnten wir uns jetzt eine Stunde lang beschäftigen, Frau Discherit, denn es sind überschlagen an die 60 namentlich genannte Figuren. Wie kam denn dieses Riesenpersonal zusammen?
Also ich bin da selber überrascht über diese Mitteilung, dass es an die 60
ich hab's gezählt.
Sind oder seien. Wahrscheinlich stimmt es ja auch. Aber das habe ich ja natürlich gar nicht absichtsvoll getan, sondern geleitet war ich eigentlich von der Idee eines Hyperrealismus. Ja, also im wirklichen Leben kommen ja unendlich viele Leute bei mir, bei Ihnen, bei anderen Leuten vorbei und die kommen vorbei, ohne dass sie sozusagen weiter beobachtet werden können oder man wüsste, wie deren Geschichten sind und trotzdem bleiben sie irgendwie bei der Protagonistin, bei der Erzählerin und ja, und es sind noch nicht mal alle, weil es geht ja hier um das Auffächern einer Familiengeschichte und da werden ja eigentlich ganz rudimentäre Fitzel so aufgenommen, wo man so einen Anknüpfungspunkt hat, könnte die oder jener in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und offenbar wissen die beiden Akteure, die Tante und der Neffe, gar nicht genau da Bescheid.
Das sind die Hauptpersonen, auf die kommen wir gleich. Ich habe dankenswerterweise gibt es ein Glossar am Ende des Buches und dann habe ich halt mal gezählt. Ne? Und dann gibt es nämlich noch 25 Orte, an denen alles spielt, in Gegenwart und Vergangenheit, von Berlin über Los Angeles bis nach Argentinien und zurück nach Heppenheim an der Bergstraße. Muss ich gestehen, zwischendurch wirklich komplett den Überblick verloren, wer hier wo was erzählt, aber ich habe es trotzdem alles ja so gern gelesen, weil so in Stil und Stoff eine crazy Story ist. Könnten Sie mal die Geschichte versuchen, in 2, 3 Sätzen zusammenzufassen?
Ja, sehr schwierig. Es handelt sich ja um mehrere hundert Seiten. Ich glaube, es sind letztlich 300 geworden. Also nein, ich kann die nicht zusammenfassen. Ich habe mir das mal musikalisch überlegt, was ich da eigentlich geschrieben habe und bin eigentlich auf die Idee von Pink Floyd gekommen. Also diese sozusagen so eine Anzitierung von Leuten, von Themen und dann geht es in so einen Sog über. Und weil ich von Hyperrealismus redete, der geht in den Familien eben auch verloren. Wer gehört jetzt wirklich wo dazu? Und da gibt es im Grunde drei wesentliche Figuren, denen wir da folgen. Das ist eine Frau, die Mutter des Neffen, die überwiegend im Bett liegt und nur selten aufsteht, und der Neffe selbst und eben diese Tante.
Ich hänge noch so an Pink Floyd, ich überlege gerade Dark Side of the Moon oder eher The Wall, wahrscheinlich sozusagen so ein Themenkomplex und Zyklus. Es geht jedenfalls um das Drama von Nachkommen der Überlebenden der Shoah. Das ist sozusagen der Kern. War das auch die Ursprungsidee, diesen Komplex aufzufächern?
Also die Ursprungsidee hat mehr mit einer innerjüdischen Debatte zu tun, nämlich einer Auseinandersetzung zwischen Orthodoxie und liberalem Judentum. Und der Neffe steht eben für die Richtung der Orthodoxie, der eben seiner überlebenden Mutter immer wieder mitteilen will, wie sozusagen das richtige Judentum gelebt werden müsste. Und diese verschiedenen Facetten von jüdischem Denken, Sein und Glauben in Deutschland, das ganz viel damit zu tun hat, dass es eben durch die Shoah diesen enormen Bruch und Verlust gegeben hat, hat eben auch zu einer besonderen Ausprägung und Platznahme der Orthodoxie geführt. Und eigentlich war das der Ursprungsgedanke.
Und immer wieder ist von der Schuld die Rede, von der vererbten Schuld über die zweite und dritte Generation. Was vererbt sich hier weiter?
Ja, das sind die Berührungen mit den Familien von Tätern und von Täterinnen, von Leuten, die Vorteile daraus gezogen haben, dass die Arisierung stattgefunden hat. Das findet dann in einem eher nicht justiziablen Raum statt, aber ist ja dennoch eine Realität, ne? Dass Leute einfach im Haus derer sitzen, von denen es klar ist, wie es eben durch Raub an sie gekommen ist. Das bedauern sie sogar manchmal, aber sie bleiben natürlich da drin sitzen. Und diese Prozesse, die finden eben auch im Zusammenhang mit der Notsituation der Überlebenden statt, die ja gar keine jüdische Community mehr in größerem Umfang vorfinden, dann oft auf die Hilfe von ChristInnen angewiesen sind, die dann auch annehmen. Und dann kommt es zu verschiedenen unschönen Aneignungen dessen, was sozusagen diese kägliche Entschädigung oder Wiedergutmachung gewesen ist. Auch das sind keine justiziablen Vorgänge. Also es wird da ein Anwalt zitiert, der sagt immer, so Erbstreitigkeiten gibt es ja nur überall, ist immer nicht schön.
Aber Sie gehen da genau in diesen justiziablen Teil ganz konkret und schmerzhaft rein. Das ist natürlich ein skandalöses Kapitel, die Wiedergutmachung. Also das Wort muss man in Anführungszeichen setzen, weil hier überhaupt nichts wiedergut zu machen ist. Es geht hier um die Entschädigung, die Ansprüche und wie diese dann juristisch-bürokratisch zerrieben werden. Sie haben sich ja offensichtlich enorm eingearbeitet in diesen Komplex. Da werden Aktenzeichen genannt, Gesetzestexte zitiert. Was für eine Arbeit.
Nein, das kann man so gar nicht sagen. Also es ist sicher eine Melange aus Fiktion und Dokumentation. Also da, wo ich eben ein wirkliches Aktenzeichen angeben kann oder ein Gesetz, dann tue ich das auch. Also es ist eben im Laufe meiner verschiedenen Arbeiten, habe ich immer wieder mit Akten zu tun gehabt. Ich habe mich ja zum Beispiel mit Felice Schragenheim, das ist die Figur bei Jaguar und Aimé, das ist sie mit Jaguar beschäftigt und ging deswegen schon in die Archive. Da habe ich sehr viel gesehen, da habe ich Polizeiakten gesehen. Und all diese Kenntnisse gehen in dieses Buch mit ein.
Aber vielfach ist es einfach auch nur grotesk, zum Beispiel wenn es um Schließfächer geht bei ausländischen Banken mit dem Vermögen von Ermordeten. Können Sie das mal schildern, was sich da zugetragen hat und bis heute zuträgt?
Ja, das ist übrigens eine ganz reale Geschichte, da ist überhaupt keine Fiktion. Das ist ein Dokument über einen Onkel, den es in der Familie des Neffen gibt. Und dieses Dokument ist in italienischer Sprache abgefasst und teilt mit, dass man sich eben freue, dass jetzt sich jemand meldet und offensichtlich mit dem Onkel bei bester Gesundheit gesprochen werden kann. Man könne aber keine Auskunft darüber geben, ob in dem Safe, der auf dessen Namen geführt wird, überhaupt etwas ist, denn die Safe-Miete sei ja nun bis heute nicht bezahlt. Und diese Art von Gemeinheiten, von bürokratischem Durchziehen, Die ist ja vollkommen real und das ist tatsächlich ein Safe-Konto oder ein Safe-Besitz, der bis heute nicht gelöst ist. Und er bleibt dann eben bei dieser Bank sitzen. Und dann werden eben andere Leute zitiert, die mit solchen Bürokratien zu tun haben, zum Beispiel mit der Allianzversicherung oder so, denen das dann mal so zur nachbarschaftlichen Mitdenken und Überprüfung vorgelegt wird. Und die sagen dann freudvoll oder auch kopfschüttelnd, ja, ja, schade, das hätten wir aber auch so befasst.
Sie haben die zentralen Protagonisten schon genannt, die Tante und der Neffe sind das, die den Großteil erzählen. Sie ist weiß und jüdisch, er ist schwarz und jüdisch. Die meiste Zeit sitzen sie zusammen in einer Flughafen-Lounge, trinken Segafredo-Kaffee und knabbern Nüsse. Da entspannt man sich auch wirklich selber ein bisschen beim Lesen. Und ich habe mich dann gefreut über ein Zitat von Elfriede Jelinek, also keine geringere als die Literatur-Nobelpreisträgerin, hat sich nämlich schon zu ihrem Roman geäußert und geschrieben, das Buch ist schwer und leicht zugleich und das ist eine große Kunst. Wie war es denn für Sie, Frau Dischereit, ihn zu schreiben? Leicht kann es nicht gewesen sein, oder doch?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist ja so, dass ich das in großen Teilen, das Manuskript schon 2014 fertig geschrieben hatte und es hat eben eine ungeheure Menge an Zurückweisungen dieses Manuskripts gegeben.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, so ist es gewesen. Und jetzt, nachdem es eben der Maro Verlag mit so viel Engagement in seine Kollektion genommen hat, habe ich natürlich nochmal mich hereingearbeitet und vor allem ein großes Augenmerk darauf gehabt, wie sich inzwischen übrigens unsere Sensibilität für bestimmte Sprachausdrücke verändert hatte. Also das einfach viel wichtiger geworden ist, diese Klassifizierung, wenn von Race in Anführungsstrichen die Rede ist. Ne? Wie spreche ich über Schwarz und Weiß, was in diesem Text eine Rolle spielt? Da geht es irgendwann um das schwarze Amen bei Thanksgiving in Chicago. Das ist übrigens eine Stelle, die ich wirklich sehr liebe. Da könnte ich stundenlang über dieses Messer reden, das da in diesen Truthahn eingeführt werden muss. Das ist ja eine Kunst, so ein Truthahn dann irgendwie zu verteilen und diese unegalen Kinder, die dann am Tisch sitzen und sich langweilen. Ja, also das war dann nochmal eine größere Anstrengung, sich wieder hineinzubegeben. Das habe ich dann aber auch wirklich dann sehr, sehr gerne und mit, ich war schon auch erfreut darüber, dass ich fand, der Roman hat Bestand, der hat Bestand.
Ich habe die Stimme am Anfang erwähnt. Sie schließt auch den Roman mit einer, doch bitterbösen Pointe, die viel vom Geist dieser Person verrät. Es ist so die Haltung, ach, irgendwann muss ja mal gut sein. Und die Stimme, die spricht die Erzählerin oder vielleicht sogar direkt Sie als Autorin, könnte ich mir sogar vorstellen, auch an, so mit dieser Schlussstrichmentalität. Und die ist in unseren Zeiten, ja, doch immer stärker und aggressiver geworden. Und vielleicht auch in den letzten 10 Jahren, von denen Sie sagen, dass der Roman eigentlich schon fertig ist. Was war das auch damals schon für eine Entscheidung, damit den Roman zu beschließen?
Also dieses Stück ist tatsächlich neuer, viel neuer. Und ich hatte eine ganze Menge dieser, ich nenne das so Querulantinnenstimmen. Dann habe ich mich aber einfach am Ende doch von vielen getrennt und das auf bei 2 Stimmen dieser Art belassen. Dieses letzte Stück, das ist ja ein Sprecher, eine Sprecherin, die gar nicht mal so besonders eifernd oder rechtsorientiert wäre, sondern das ist so eine Melange aus angegebenem Verständnis, waberndem Empathiebedürfnis und am Ende gibt's aber da soll eigentlich von einer Schuld losgesprochen werden. Und dieses Stück finde ich deswegen so besonders aktuell und auch wichtig, weil da ist dann am Ende von einem Lokomotivführer die Rede, der in dieser Familie eben die Menschen, die deportiert wurden, gefahren hat. Und diese Sprecherin, die da redet, versteht eben nach wie vor nicht, und das ist eine Gegenwartssituation, versteht nicht, dass es da eine Verantwortlichkeit und eine Verantwortung dieses Mittäters gibt und dass die auch bis heute verurteilt gehört. KZ Stutthof, da war gerade der Prozess wegen der Teilnahme der Sekretärin an diesen Mordtaten zu Ende gegangen. Und dieses Unverständnis darüber, dass jeder und jede dafür verantwortlich ist, was wer an welcher Stelle gemacht hat. Und das ist auch keine Frage, die man in der Hierarchie abschieben kann und sagen kann, na ja, das war eben nur der Lokomotivfahrer.
Frau Düschereit, schönen Dank für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und ein Haufen Dollarscheine. Der neue Roman von Esther Düschereit ist im Maro Verlag erschienen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Sophia Heiß, ich bin aus Rosenheim und zuletzt hat mir das Buch von Toshikazu Kawaguchi, Bevor der Kaffee kalt wird, besonders gut gefallen. Das ist ein Kaffee in Japan, das den Kunden ermöglicht, wenn sie Probleme haben, für die Zeit eines Kaffees in die Vergangenheit zurückzureisen und einen Moment, der ihnen wichtig war, nochmal zu erleben. Also es geht wirklich nur darum, den Moment noch einmal erleben zu können und nochmal etwas anderes sagen zu können, einer geliebten Person zum Beispiel. Also ich persönlich habe es entdeckt, weil der Autor japanisch ist und Japan mich sehr interessiert. Also es ist auch etwas für Japan-Fans. Ist ein Buch fürs Herz.
Im bayerischen Rosenheim haben wir unsere Straßenkritikerin Sophia Heiß getroffen und sie empfiehlt uns dieses Buch mit 4 Erzählungen von Toshikazu Kawaguchi. Bevor der Kaffee kalt wird, so die deutsche Übersetzung von Sabine Thiele. Bei Knauer gibt es das Taschenbuch mit 240 Seiten für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da heißt es bei uns mal und Action. Denn wie einen rasanten Film inszeniert und orchestriert Shemil Shahin ihre Romane. Zwei fulminante und gefeierte Thriller hat die kurdischstämmige Autorin schon geschrieben mit harten Stoffen aus der grausamen kurdisch-türkischen Gewaltgeschichte. Dafür wurde Shemil Shahin mehrfach ausgezeichnet und jetzt gibt es einen neuen Roman, Kommando Ajax. Unser Kritiker im Studio ist Maximilian Mengeringhaus. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Die zwei Vorgängerromane Taxi und Alle Hunde sterben haben Shemil Shahin bekannt gemacht. Ist Kommando Ajax wieder so ein Actionstreifen? Der Titel klingt ja schon so.
Genau, und der Titel macht aus seinem Blockbuster-Anspruch auch wirklich gar keinen Hehl. Der wird nämlich komplett groß geschrieben. Kommando Ajax. Das müsste ich jetzt wahrscheinlich grölen, traue ich mich hier jetzt nicht. Das drückt aber direkt so richtig in den Kinosessel rein. Und das ist, wie erwähnt, rasant erzählt. Ebenso atem- und schonungslos wie die Vorgänger. Da gibt es auf jeden Fall eine Werkkontinuität. Bis hin jetzt zum dritten Roman, der nun vom Schicksal der kurdischen Familie Korkmaz im Rotterdamer Exil berichtet.
Was ist denn diesmal die Story?
Die ist ziemlich verwickelt und erstreckt sich in mehreren Strängen über 30 Jahre und mehrere Generationen. Im Zentrum stehen aber die 6 Geschwister Korkmaz. Das sind 5 Brüder und eine Schwester, alle zwischen 25 und 35 Jahre alt. Und der Roman setzt ein mit der Hochzeit des Jüngsten. Da ist die ganze Familie vereint, alle wollen feiern, frotzeln so ein bisschen. Unter die Gesellschaft gemischt ist aber auch ein Scharfschütze und der hat eine offene Rechnung zu begleichen. Da merkt man, die Schatten der Vergangenheit reichen einmal über den europäischen Kontinent bis nach Rotterdam. Und im Hintergrund spielt der größte ungeklärte Kunstraub der Geschichte eine wichtige Rolle, auch die Verfehlungen des einen oder anderen Bruders. Um es kurz zu machen, dieser Scharfschütze versteht sein Handwerk leider, der findet sein Ziel. Mit diesem Auftragsmord nimmt das Leid im Buch dann aber leider kein Ende. Um einmal den Roman selbst zu zitieren, eine Geschichte, die mit Blut geschrieben wurde, kann man nicht mehr reinwaschen. Und das klingt tatsächlich wie ein Zitat aus einem Mafiastreifen, würde ich sagen.
Das hört sich spannend an. Nimmt den Shemil Shahin auch wieder diesen politischen Stoff auf, das Schicksal der Kurden, also diesen ewigen traumatischen Konflikt, den sie ja auch in ihrer eigenen Familie erlebt hat.
Das ist sozusagen der Beginn der Gewalt, kann man sagen, denn die türkische Armee fackelt das Heimatdorf dieser Familie Korkmaz ab. Das ist zur Mitte der 90er Jahre, als mal wieder die Auseinandersetzungen eskalieren und zwingt somit diese Familie überhaupt in dieses südholländische Exil. Die ganze Familie ist aber eigentlich schon traumatisiert, weil der Vater einst von türkischen Sicherheitskräften im Knast erschossen wurde. Und nun dieser weitere Auftragsmord, das vertieft natürlich diese generationenübergreifende Wunde. Zumal alle im Exil der Sprache nicht mächtig bei Null anfangen. Die Brüder arbeiten auf dem Bau, ganz klassisch, die Schwester putzt. Alle haben natürlich andere Träume und versuchen irgendwie das Beste aus dieser neuen Situation zu machen.
Mhm. Von Haus aus ist Şemil Şahin ja gar nicht jetzt Schriftstellerin, sondern sie kommt eher so aus der Multimedia-Kunst. Als sie Taxi den ersten Roman schrieb, da war sie gerade mal so 30 und wurde eben vor allem für diesen Stil gefeiert, dieses filmische, so Cut-ups, schnelle Szenenwechsel, knappe Dialoge. Das ist Literatur, die eigentlich eher so aus dem, ja doch, Action-Krimi-Genre ihre Quelle hat, oder?
Eindeutig, das ist zweifelsohne alles sehr cineastisch inspiriert. Diesmal spielen auch sehr viele Rückblenden eine Rolle. Stilistisch, Sie haben es gesagt, ist das sehr direkt, wobei diesmal im Gegensatz zum Vorgängerroman und ein bisschen näher an Taxi, dem Erstling, wieder der Humor eine wichtigere Rolle spielt. Wichtig ist diesmal auch ein popkultureller Referenzrahmen. Das heißt, wir haben hier so Cameo-Auftritte niederländischer Fußballprofis aus den 90ern. Ein Nebenschauplatz wird dann dieses süddeutsche Rap-Städtchen Bietigheim-Bissingen. Auf Super Mario, die Videospielfigur, wird einmal referiert und viel auf ältere und neuere Kunstgeschichte. Mhm. Das sieht man auch am ganzen Daherkommen des Romans. Der ist toll bebildert, eine Collage. Da wird auch mal ein Rembrandt mit einem Spruchband so überkleistert. Das gerät alles sehr grell, manchmal auch ein bisschen albern.
Es ist nun der dritte Roman. Die beiden ersten waren genau deshalb so erfolgreich. Die Erwartung ist dementsprechend groß. Gelingt denn dieses ästhetische Prinzip, den nun auch bei diesem Kommando Ajax?
Aus meiner Sicht leider nein und das gleich auch aus mehreren Gründen, denn diese Kinopoetik, über die wir gesprochen haben, die nutzt sich so ein bisschen ab. Diese ganzen Zooms und Schnitte und Rückblenden, die verlieren so ihren Knalleffekt und man hat das Gefühl, jetzt auch mit dem dritten Buch, die Autorin richtet sich so ein bisschen bequem in dieser Schreibweise ein. Während dieser ganze Anspielungsreichtum auf die Popkultur, den ich eben erwähnte, auch ein bisschen willkürlich daherkommt. Das größte Manko ist aber für mich, dass diese ganzen Teile einfach nicht zusammenpassen wirklich. Also das merkt man an dem Kunstraubplot, der kriegt am Ende nochmal so einen richtigen Twist, wirkt aber dadurch sehr aufgepropft und am Ende geht's gehetzt und löchrig einfach nur zu. Also ich hatte leider das Gefühl, eine ziemlich unausgegorene Genre-Melange in Händen zu halten. Das ist alles ein bisschen zu eilfertig aus der Hüfte geschossen für meinen Geschmack.
Danke. Maximilian Mengeringhaus über Kommando Ajax, den neuen Roman von Şemil Şahin. Er ist im Aufbau Verlag erschienen mit 352 Seiten für 25 Euro. Mehr dazu online, genau hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Ein neues Hörbuch wollen wir Ihnen nun vorstellen mit ganz neuer italienischer Literatur von einer bislang noch wenig bekannten Autorin. Greta Olivo heißt sie. Sie ist Anfang 30, hat mit ihrem ersten Roman jetzt in ihrer Heimat schon Furore gemacht. Nun gibt es ihn in deutscher Übersetzung. Die Nacht der Schildkröten, so der Titel. Es geht um eine langsam erblindende Teenagerin. Mit dem Roman ist auch gleich ein Hörbuch erschienen, das unser Autor Andi Hörmann sehr bewegend fand.
Mit zunehmender Kurzsichtigkeit waren die Brillengläser von Monat zu Monat immer dicker geworden, hineingepresst in das Gestell, das sie kaum mehr zu fassen vermochte. Wenn ich sie trug, hatte mein Gesicht nichts Hübsches mehr.
Als Livia 11 Jahre alt ist, erfährt sie, dass sie wie schon ihr Großvater an der Erbkrankheit Retinitis pigmentosa leidet. Eine Krankheit, die innerhalb weniger Jahre zum Verlust des Augenlichts führt.
Sie hatten mir gesagt, selbst wenn man gar nichts mehr sieht, ist da immer ein Lichtschimmer, der durch die Lider dringt, weil die Netzhaut sich erinnert.
6 Jahre begleitet man Livia auf ihrem Weg. Das junge Mädchen, das irre schnell läuft, will einfach nur eins: eine ganz normale Teenagerin sein. Freundschaften, Liebeskummer, Sexualität erleben. Die junge Römerin will natürlich trotzdem an allem teilnehmen, an Schülerprotesten und der Klassenfahrt.
Nach 7 Stunden und 2 Klopausen erreichten wir das Ferienlager. Zum Strand brauchte man mindestens 10 Minuten zu Fuß durch einen Ahornwald. Und wenn wir Glück hätten, sagte Nicola, würden wir miterleben, wie die Caretta Caretta aus ihren Eiern schlüpfte. Eine fast ausgestorbene Schildkröte, die es nur noch an wenigen Stränden gäbe.
Wie die Schildkröten, die am Strand aus den Eiern schlüpfen und ins Meer wandern, fühlt sich Livia schutzlos ihrer Krankheit ausgeliefert. Sie wird immer mehr zur Außenseiterin. Und doch ist Greta Olivos Debütroman »Die Nacht der Schildkröten« nicht nur die Geschichte einer Erblindung, sondern erzählt auch von einem schmerzhaften Erwachsenwerden, einem Hineingeborenwerden in eine Parallelwelt.
Um mich wie jemand zu bewegen, der sehen konnte, musste ich wie jemand denken, der nicht sehen konnte.
Eine wichtige Rolle in dieser Selbstfindung spielen Livias Eltern. Sie geben dem jungen Mädchen Rückhalt, stärken und unterstützen sie bei jeder neuen Herausforderung. Was nicht selten zu Konflikten führt, etwa wenn die Pubertierende auf keinen Fall eine dicke Brille auf einer Party tragen will.
Wir haben nachgedacht, sagte er. Du darfst hin. Am liebsten wäre ich ihm um den Hals gefallen. Unter einer Bedingung. Er sah meine Mutter an, die ihm bedeutete, weiterzureden. Du nimmst die Brille mit und beim kleinsten Problem, schau mich an, Livia, beim kleinsten Problem setzt du sie auf. Verstanden? Ja, verstanden.
Livia erzählt ihre Geschichte selbst, auch davon, dass sie anfangs keine Hilfe annehmen wollte. Später besucht sie dann eine Einrichtung, um zu lernen, trotz allmählicher Erblindung ihren Alltag zu meistern. Dort trifft sie Emilio, ihren Tutor, der an derselben Krankheit leidet.
Aber es ist nicht nur die Kurzsichtigkeit, stimmt's? Es sind auch die Buchstaben. Vor allem das B und das D, das O und das A, manchmal auch das R und das S. Du kannst sie nicht mehr unterscheiden. Und deshalb hast du aufgehört, laut vor der Klasse zu lesen. Wenn der Lehrer dich dazu auffordert, sagst du, du hast Halsschmerzen oder deine Augen sind müde. Du kriegst lieber eine schlechte Note, als die Wahrheit zu sagen. Er legte die gefalteten Hände in den Nacken, in einer demonstrativ gelassenen Art, die ich hasste.
Die Nacht der Schildkröten ist ein kluger wie einfühlsamer Entwicklungsroman. Eine bedrückend schöne Coming-of-Age-Geschichte, die zeigt, wie Livia am Ende gewachsen ist im Umgang mit ihrer Erblindung. Wie die kleinen Schildkröten im Titel, die vom Strand ins Meer wandern, hat auch sie es geschafft, sich im übertragenen Sinne frei zu schwimmen. Die Schauspielerin Rebecca Madita Hund erzählt das alles mit wundervoll eindringlicher Stimme, unaufgeregt und mitfühlend. Auch deshalb kann man sich Livias Weg kaum entziehen.
Ich wollte das Licht festhalten, auch wenn ich mir bei dem Gedanken dumm vorkam. Ich wollte herausfinden, wie ich mir wenigstens ein bisschen davon bewahren könnte, damit die Welt mir nicht entglitt. Ich wollte, dass sie für mich weiterhin lebendig bliebe und ich mit ihr.
Die Hörfassung des Romans »Die Nacht der Schildkröten«, das Buch von Greta Olivo, jetzt ungekürzt als Hörbuch, die ganze Lesung erschienen im Hörbuchverlag. Romantica von Tekla, Musik aus Italien, die uns ja beschwingt nach Frankfurt am Main führt, wo ab morgen Italien ja ganz stark auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein wird als Gastland. Die große Versammlung, also wieder die ganze internationale Literaturbranche, reist an und zum Programm gehören natürlich auch die abendlichen Partys und Empfänge. Und über viele Jahrzehnte, muss man sagen, war eine Einladung besonders begehrt, nämlich in die Villa Unselt in der Klettenbergstraße 35 im Frankfurter Norden. Dorthin in sein Wohnhaus lud der Surkamp-Verleger Siegfried Unselt ausgewählte Herren und Damen, vor allem der Kritikerzunft, immer am Messemittwoch. Es war schon so etwas wie ein kleiner Ritterschlag, wenn man dabei sein durfte. Auch nach dem Tod von Siegfried Unselt wurde die Tradition aufrechterhalten, aber jetzt ist sie ja zu Ende. Die Villa wurde im Sommer verkauft. Der Verlag residiert ja schon länger in Berlin. Tempi Passati also, aber wir wollen nochmal zurückblicken mit einem Autor, der über lange Zeit immer Gast war. Am Telefon ist jetzt Thomas Meinecke. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Hochherrschaftlich, 2 Stockwerke habe ich gelesen, 430 Quadratmeter mit Garten, so sah die Villa aus. Erinnern Sie sich noch an Meinecke, als Sie das erste Mal eingeladen waren?
Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Das war wirklich 1900, also wenn man 1900 sagt, muss man immer schon so schlucken oder lachen. 1986, das war das Jahr, in dem ich auch mein erstes Buch bei Surkamp machen durfte. Und ich bin ja seitdem auch Autor des Verlags. Und ich war fasziniert von der architektonischen Vorgegebenheit, weil das Haus liegt in einem Grundstück, wo 2 Straßen aufeinandertreffen, wie ein Tortenstück, muss man sich das vorstellen. Und man kann von 2 Gartentüren von rechts und links sich dem Haus nähern und kommt dann hinten an eine Stelle, wo auch 2 Türen praktisch reinführen und es gibt auch 2 parallele Treppenhäuser in dem Haus nach oben und vorne spitzt sich der Garten so zu, dass da so die Rauchenden, und in ihrer Zunft gibt es ja viele und in meiner auch, auch dann immer sich schon richtig drängelten in diesem spitz zulaufenden Gartenteil. Also irgendwas sehr Besonderes und ich erinnere mich sehr gut und ich ja, ich erinnere mich einfach sehr gut, weil es für mich auch eine prägende Erfahrung war, da überhaupt in diesem Literaturbetrieb dort praktisch auch eingeführt zu werden.
Ist ja interessant, dass also schon in den 1980er die Raucher bei Sigrid Unserl raus mussten. Wie sah es denn drin aus?
Nee, vielleicht war das gar nicht so. Vielleicht war das gar nicht so.
Aber wie sah es denn drin? Wie sah es denn drin aus? Zwei Treppen, also sah das so ein bisschen wie bei Downton Abbey?
Das kenne ich jetzt wiederum leider gar nicht, aber es ist eben, man muss sich so vorstellen, dass ein Treppenhaus praktisch, die beiden Treppenhäuser hinkten sozusagen. Eines führte einen Stock höher, nämlich noch über die Wohnung von Unseld, und da waren dann das Dachgeschoss voller Gästezimmer für Autoren und Autorinnen, die dort waren, und dann konnte man aber einen Stock tiefer und auch im Erdgeschoss durch Türen, die offen standen, hätte man, sage ich mal, für meinen Fall immer auch in Unselds Privatgemächer, wo man dann auch die entsprechenden Geräusche hörte, bis hin zu alltäglichen Geräuschen, eindringen oder treten können. Einige haben das sicher gemacht, ich nicht. Ich bin immer erst ganz runtergegangen und dann rüber. Also das war eine interessante Konstruktion. Das Erdgeschoss, das, was die Kritiker und Kritikerinnen auch kennen, ist eigentlich dominiert von einer großen Fläche Wohnzimmer mit auch keinen freien Wänden, sondern nur Bücher an den Wänden. Genau, Wohnzimmer und Repräsentationsraum und ein Stock drüber die Arbeitsräume und aber auch die Wohnungen, die Schlafräume sozusagen von Unseld und da drüber die Gästezimmer.
Und wie lief denn so ein Empfang ab? Wie war denn Herr Unseld als Gastgeber? Ich würde mir vorstellen, was Sie wahrscheinlich schön begrüßt haben und jeder hat ein Glas in der Hand, ein bisschen lecker zu essen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gab immer eine gewisse spartanische Dimension des Ganzen. Es mussten ja die eingeladenen Gäste, eingeladen waren auch immer alle zur Messe sowieso vorhandenen Surkamp-Autoren und Autorinnen, aber auch die eingeladenen Gäste aus der Presse oder den Medien oder auch überhaupt dem Betrieb. Aber ich glaube hauptsächlich die Multiplikatoren sozusagen, die mussten ja im Grunde genommen während der ganzen Zeit stehen. Also es gab ja natürlich schon die ganz normalen Sofas, die ein Wohnzimmer nun mal hat, aber da konnten die etwas gebrechlicheren, älteren Herrschaften dann vielleicht Platz nehmen, aber die meisten mussten durchstehen und es durchstehen auch, dass dann diese Lesung immer kam irgendwann. Man alle plauderten sich so warm untereinander. Es war ja auch so ein Branchentreff, wo man sich dann traf und plauderten miteinander, sprachen durch, was in den Buchmessebeilagen der Zeitungen verrissen oder gelobt worden war und so. Und dann kam Unseld und setzte sich an so einen kleinen Schreibtisch, fast eine Art Sekretär, und es war auch kein, und redete dann einfach. Es war dann später auch eine Art Mikrofon und irgendwann, ja klar, war ein Mikrofon da, aber die Übertragung in die Lautsprecher war auch nicht so besonders. Wäre auch nicht gut gewesen, wenn das zu laut gewesen wäre. Die Leute sollten ja ruhig werden und nicht mehr mit ihren Gläsern klirren. Ja, und dann wurde man vorgestellt und Unseld ist ja ein Mann gewesen, der jetzt auch nicht so super überschwänglich schon, aber wenn er geredet hat, hatte es immer was Amtliches auch was. Mhm. Und dann kam diese etwas amtliche Einführung. Und dann, ich war ja selber mal 1997 in der Lage, da aus meinem damals entstehenden Roman Tomboy zu lesen. Dann las man, ich weiß nicht, sowas wie 20 Minuten. Und das war schon für die Leute eine gewisse Zumutung. Und danach kam dann nochmal sozusagen, gab es auch keine Diskussion oder so. Dann wurde ein schöner Abend gewünscht und die Leute standen dann noch stundenlang rum und redeten. Und es gab dann auch Häppchen und so weiter.
Das heißt,
aber es hatte nichts, da ging man nicht hin, weil man dachte, man wird hier jetzt so total verwöhnt, sondern es war auch was den Surkamp Verlag ja auch ausmacht, ist immer ein gewisser Anspruch im Raum.
An meinen Kinderfragen merken Sie, dass ich nie eingeladen war, Herr Meinecke Schnüffel. Ich hatte nie das Privileg, aber man hörte natürlich immer davon und ja, und manchmal wurden so dolle Geschichten geraunt. Haben Sie auch so die ein oder andere erlebt, die jetzt vielleicht zu Ihrem Villa Unseld Anekdotenschatz gehören?
Muss ich direkt drüber nachdenken, weil es raunt ja der Betrieb sowieso von 0 bis 24 Uhr. Es ist ja so ein raunender Kulturbetrieb. Es waren natürlich immer mal so Gestalten dann da, die man so dachte, die umstritten sind sozusagen. Aber die allerletzte Lesung zum Beispiel, die noch stattfand letztes Jahr, war ja Didier Eribon. Also es sind dann immer so Leute, die in aller Munde auch waren und wo dann eher so drüber diskutiert wurde. Also nee, so, ich weiß nicht, nee, wenn dann doch geraunt wurde, natürlich über das Haus selber immer, was ist denn jetzt wieder los bei Surkamp? Sollte man dann als Autor immer beantworten.
Oder er ist ganz diskret jetzt, der Thomas Meinecke. Finden Sie es eigentlich schade, dass es vorbei ist? Oder muss man halt sagen, okay, alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde, irgendwann ist man auch mal gut?
Ich bin so jemand, der das Letztere eher in seinem Leben sozusagen immer verfolgt. Dazu habe ich schon sehr oft Paaren, die sich trennten, zu früh gratuliert, weil sie dann doch wieder zusammenkamen. Und ich sage, nein, alles hat seine Zeit. Dann war es eben das. Und dann kann man es ja auch als etwas Tolles weiterhin im Gedächtnis führen. Aber irgendwie denke ich mal, das hat jetzt ja auch einen interessanten Zusammenhang darin gefunden, dass sich die Besitzverhältnisse im Verlag nochmal geändert haben. Und eigentlich jetzt auch eine gewisse Loslösung auch von diesem Riesenmythos Unselt, den ich ja total verstehen kann und den ich auch selber hege sozusagen. Aber dass man jetzt, wir leben jetzt in einem anderen Jahrhundert und sogar Jahrtausend. Unselt ist ja jetzt Anfang dieses Jahrtausends schon gestorben. Und es ist dann irgendwann auch mal in der Zeit, dass es war ja schon in den letzten Jahren anders abgelaufen. Also Jonathan Landgräbe begrüßte ja die Gäste und davor Ulla Berkewitsch. Und jetzt ist es eben so. Und ich kann damit immer mit so Veränderungen ganz gut leben und habe es einfach dann in guter Erinnerung, weil das Haus lag ja doch innerhalb des Jahres in einer Dornröschenschlaf.
Herr Meinecke, wir müssen schließen, unsere Zeit ist gleich zu Ende. Also kein Empfang in der Villa Unselt, woanders wird es bestimmt aber auch schön während der Frankfurter Buchmesse. Fahren Sie eigentlich hin morgen oder übermorgen?
Ja, ich habe ja, bei mir kommt ja heute ein neuer Roman raus.
Mensch,
oder
natürlich.
Am Wochenende schon.
Habe ich ganz, ganz verschlafen. Na dann, schönen Erfolg.
Da bin ich natürlich präsent, genau.
Aber jetzt erstmal schönen Dank. Also nochmal, gute Reise dann, ne, und schöne Zeit.
Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.